Ja, erstmal an dieser Stelle auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank, Frau Grauwinkel, und ans ganze Aktionsbündnis. Wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen, oder ich freue mich im Namen unserer Firma Teigwaren Riesa oder auch unseres Schwesterunternehmens Alpgold hier zu sein. Warum das eine ganz besondere Sache für uns ist und warum das auch eine Herzensangelegenheit ist für uns, das wird im Laufe der Präsentation hoffentlich rauskommen. Wie gesagt, mein Name ist André Freidler, ich bin Prokurist bei der Teigwaren Riesa, bin Teil der Inhaberfamilie der Alpgold-Gruppe, sprich zusammen mit meinem Bruder und mit meiner Mutter lenken wir die Geschicke des Unternehmens und sind seit 2009, seit es die Möglichkeit gibt, die Produkte auch auszuloben mit dem Ohne-Gentechnik-Siegel, sind wir Nutzer. Wir waren einer der ersten Siegelnutzer in ganz Deutschland, waren Mitbegründer des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik und ja, man kann vielleicht sagen, dass wir schon eine gewisse Vorreiterrolle in diesem Segment einnehmen und bis heute auch der einzige Teigwarenhersteller sind, der seine Produkte mit diesem Siegel auslobt. Es ist eigentlich schade. Wir würden uns wünschen, dass es mehr Hersteller gäbe, die sich diesem Thema verschreiben und auch aktiv kommunizieren. Ja, und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, hier auch aktiv Kommunikation zu betreiben, hier wirklich auch mit den Endverbrauchern in den Dialog zu treten, und das wird auch ein Teil meiner Präsentation heute sein. Ich wurde gebeten, einen Bericht aus der Praxis zu geben, wie die Gentechnikfreiheit in der Praxis aussieht, und ja, das ist für uns eigentlich relativ schwierig, weil wir die Gentechnik so tief in unserer Firmenphilosophie verankert haben. Also das fängt an natürlich bei den Rohstoffen, das ist natürlich die Kernthematik, aber geht dann weiter bis über die Verarbeitung, bis hin zur Kommunikation, zum Außenauftritt, zur Markengestaltung. Und aus dem Grund möchte ich gerne einen Gesamtüberblick über unsere Aktivitäten geben, was wir tun, was das Thema Gentechnik für uns im täglichen Handeln bedeutet. Und ja, dazu möchte ich jetzt einfach gerne mal anfangen, die Firma zu präsentieren. Ich glaube, die Ausdrucke sind bei Ihnen in den Tagungsmappen mit eingelegt, falls Sie das Bild hier nicht gut sehen. Ja, wenn es Fragen gibt oder Sie irgendwie Verständnisfragen haben, dann jederzeit gerne. Ich möchte gerne anfangen, einfach kurz über uns was zu erzählen, über den Hergang, über unsere Geschichte. Wir sind ein Teigwarenhersteller, sind ein familiengeführtes Unternehmen. Mein Großvater hat damals angefangen bei uns in unserer Heimat Trochtelfingen, was 600 Kilometer von hier ist, deshalb auch die lange Anreise. Hat mein Großvater angefangen, Hühner zu halten. Wir sind also ein Betrieb, der seinen Ursprung in der Landwirtschaft hat. Wir haben damals 1968 einige Hühner gehalten bei unserem Standort und sind so mit den produzierten Eiern irgendwann zur Nudel gekommen, weil für uns in Süddeutschland ist die Spätzle eine Eiernudel, die da natürlich unmittelbar mit den Eiern zusammenhängt, und so sind wir zur Nudel gekommen, was heute eigentlich unser gesamten, worauf wir uns heute fokussiert haben. Die Teigwaren Riesa ist das Schwesterunternehmen, hier 15 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr von hier, Sie wissen es wahrscheinlich besser. Ich bin circa eine halbe Stunde hergefahren, und die beiden Unternehmen bilden die Alpgold-Gruppe, wie wir das gerne nennen. Wenn Sie eine Folie weiterspringen, bitte. Okay. Wie gesagt, wir haben an beiden Standorten circa 160 Mitarbeiter, produzieren insgesamt um die knapp 200 Tonnen Nudeln am Tag und sind hier in Sachsen und den neuen Bundesländern, wenn man es noch sagen darf, sind wir mit der Marke Teigwaren Riesa der Marktführer in Ostdeutschland, haben ca. 30% Marktanteil. Ich denke, der Name wird Ihnen schon was sagen. Und genau, noch vielleicht ein paar Fakten zu unserer Firmenchronik. 1914 wurde die Konsumteigwarenfabrik in Riesa gegründet. 1914, da sieht man, dass in einem Jahr großes Jubiläumsjahr ist, die 100 Jahre Riesa. Da sind wir schon aktiv in der Vorbereitung. Die Firma wurde seit 1914 stetig weiterentwickelt. Modernisierung im Jahr 1956, neue Fertigungslinien im Jahr 1980 bis hin dann zu der computergesteuerten Spaghetti-Maschine 1987. Und leider wurde die Konsumteigwarenfabrik dann im Jahr 1992 von der Konsumzentrale in Berlin stillgelegt. Was sehr schade war, es war dann für meinen Vater damals auch der Grund, hier sich zu engagieren und weiterzumachen, weil so eine Fabrik wie die Teigwaren Riesa wäre einfach, ja, das wäre nicht verantwortlich gewesen, diese stillgelegt zu lassen. Wir haben dann angefangen, nach der Übernahme die Marke Teigwaren Riesa aufzubauen. Wir haben unsere Ausrichtung etwas neu gestaltet, sind mit dem Riesen, der ja auch in der Stadthistorie von der Stadt Riesa eine Rolle spielt, haben wir den in unser Firmenlogo integriert und waren dann bereits 2 Jahre später in fast allen großen Supermärkten oder Einkaufshäusern erhältlich, also bis heute ja noch in Kaufland, in der Rewe, in der Edeka, sind unsere Produkte zu finden. Und seit 1996, also 3 Jahre nach dem Engagement hier in Riesa, waren wir bereits Marktführer in den 9 Bundesländern, was uns natürlich bestärkt hat, hier weiterzumachen. Und wir waren damals eine Firma, die eine Vorreiterrolle hatte, als wirklich Riesa-Nudeln. Und diese Stellung wollten wir halten und müssen bis heute jeden Tag daran denken, wie schaffen wir es, uns abzuheben, wie positionieren wir uns und wie wir diese Entscheidungen abwägen. Darauf komme ich jetzt in den nächsten Folien. Genau, vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Wir haben im Jahr 2003 in Riesa unser Kundenzentrum eröffnet. Das heißt, unser Nudelcenter mit gläserner Produktion, mit Einkaufsmarkt, mit Restaurant. Aus dem Grundgedanken heraus, wir wollen unsere Lebensmittel transparent machen. Wir wollen jedem Verbraucher die Möglichkeit geben, sich selber von den Produkten zu überzeugen. Wir wollen, dass jeder Mensch, der Interesse hat, sich wirklich auch informieren kann, sich ein Bild machen kann, wie so eine Teigwarenproduktion abläuft. Und das war der Hintergedanke der Eröffnung des Nudelcenters. Heute haben wir ca. 200.000 Besucher im Jahr. Also das zeigt schon deutlich, dass das Interesse an transparenten Lebensmitteln wächst, dass Leute sich interessieren. Und da sind wir sehr froh drum und hoffen, dass das auch so weitergeht. Ja, im Jahr 2005 haben wir am Standort Riesa eine komplett neue Produktion in Betrieb genommen, haben damit unsere Produktionskapazitäten um 30-40% gesteigert und haben gleichzeitig auch unseren Einkaufsmarkt, unser Nudelkontor nochmal vergrößert aufgrund der hohen Nachfrage. Genau, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, die Fakten heute sind ca. 150 Mitarbeiter am Standort Riesa. Wir produzieren in Riesa um die 120 Tonnen Nudeln und haben ca. 200.000 Besucher in unserem Nudelcenter pro Jahr. Ja, und das bringt mich schon zu den Grundsätzen, die wir verfolgen, die wir auch aus persönlicher Überzeugung jeden Tag vorantreiben, die wir versuchen, so tief wie möglich oder jeden Tag tiefer in unsere Firmenphilosophie mit einzubeziehen und auch in jeder kleinen Entscheidung hier abwägen müssen. Denn für uns fängt die Qualität immer bei der Reinheit der Rohstoffe an. Wir wollen und können der grünen Gentechnik keine Chance geben, weil wir auch zukünftig noch gute Nudeln und eine Meinungsfreiheit oder gute Nudeln anbieten wollen und jedem Verbraucher auch eine Meinungsfreiheit bieten wollen. Deshalb auch unsere transparente Herstellung bei uns am Standort Riesa. Wie gesagt, die Produktion ist offen, jeder kann sich durchführen lassen und sich überzeugen vom Rohstoff, vom Saatgut bis hin zur fertigen Nudel, dass hier wirklich auch ein Vertrauen ein gerechtfertigtes Vertrauen besteht. Wir legen sehr großen Wert auf eine naturnahe und auf eine nachhaltige Produktion. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht das Handwerk des Nudelmachens vernachlässigen, machen deshalb immer noch oder nutzen immer noch die traditionellen Herstellungsmethoden, aber das auf modernen Anlagen. Und das beweist auch unsere verschiedenen Qualitätssicherungszertifikate, wie ja die gängigen Zertifikate in der Lebensmittelbranche, wie das DIN ISO, IFS, Biozertifizierung, Bioland, Demeter, sind eigentlich komplett durch die Bank weg zertifiziert, was auch Ihnen als Verbraucher oder auch als Erzeuger sicherlich ein gutes Gefühl und eine Sicherheit geben kann. Natürlich müssen wir uns auch immer an den Orientierungen der Verbraucher, an den Erwartungen der Verbraucher orientieren. Das ist unserer Erfahrung nach beweist der hohe Zulauf unseres Nudelcenters beweist es, dass die Herstellung und die Herkunft von Lebensmitteln transparent sein müssen. Unsere Besucher informieren sich und wollen wissen, fragen auch gezielt nach, wie funktioniert es mit den Rohstoffen, und genau so soll es auch sein. Die Verbraucher erwarten von uns glaubhafte und ehrliche Produkte. Sie erwarten ein innovatives und ein breites Sortiment. Gleichzeitig natürlich auch ein gutes oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was mich persönlich freut, was in den letzten Jahren auch immer mehr zugenommen hat, ist, die Verbraucher erwarten eine ganz klare Kennzeichnung. Und dieses Verbraucherverhalten beobachten wir direkt bei uns, bei unseren Besuchern, können wir ablesen an den Fragen, die uns gestellt werden während den Betriebsführungen. Und nach diesen Vorgaben oder Erwartungen handeln wir. Um vielleicht noch kurz ein paar Worte zu verlieren zur GVO-Diskussion an sich. Was sind denn die kritischen Punkte dieser Diskussion? Also was sind die Pro und Contras? Ich meine, da sind Sie wahrscheinlich alle sehr gut informiert. Ich wollte das einfach nur als kurzen Vorbau erwähnen, um dann später auf unsere Handhabung in der Praxis einzugehen. Die Gentechnik-Lobby verspricht den Verbrauchern und auch den Erzeugern, dass verschiedene positive Eigenschaften von Pflanzen in einen Organismus eingebaut oder auch entnommen werden können, um diesen Organismus dann noch resistenter, noch ertragreicher oder noch besser zu machen. Und mit Hilfe von diesen Maßnahmen oder Methoden wird versprochen, dass vor allem auch ärmere Länder Erntesicherheit bekommen, dass der Welthunger damit in Griff bekommen werden kann. Und das sind die Argumentationen der Gentechnik-Lobby. Unsere Auffassung, wenn Sie noch eine Seite weiter blättern, danke. Unsere Auffassung ist, dass diese Argumentation sehr oberflächlich ist, dass die Gentechnik nicht gegen den Hunger helfen kann, denn sie führt zu einer Monopolisierung der Landwirtschaft. Sie führt dazu, dass der Einsatz von Pestiziden und Kunstdüngern immer weiter gesteigert werden muss, um eben verschiedene Unkräuter, die durch diesen Einsatz vielleicht aufkommen, um die weiter einzudämmen. Und sie gefährdet die die Zukunftsfähigkeit unserer Umwelt und unserer Nachhaltigkeit. Denn freigesetzte gentechnisch veränderte Organismen schaden der Umwelt und es zeigt sich auch bereits jetzt, dass diese Unkräuter, die ich eben erwähnt habe, einfach kommen, dass die da sind, dass die teilweise ungeahnte Auswirkungen auf die Felder, auf unsere Pflanzen haben. Und bevor sowas nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann, ist die Gentechnik einfach nicht verantwortungsvoll. Die Realität zeigt auch in den USA, wir haben es vorhin gehört, 43% der Flächen in den USA werden gentechnisch bewirtschaftet. Wer schon mal dort war, weiß oder hat es vielleicht auch schon selber gesehen, dass man da tausende Hektar Mais, die nächsten tausende Hektar Soja und sonst nichts. Und das ist ein Bild, das nicht schön ist. Da freut man sich jedes Mal, wenn man wieder auf deutschen Böden zurückkehrt und sich noch überzeugen kann, dass es auch noch eine Vielfalt auf dem Boden gibt. Und die Agrogentechnik gefährdet nämlich auch Arbeitsplätze, weil sie eine Rationalisierungstechnologie ist. Sie benötigt immer weniger Menschen für immer mehr Fläche, immer größere Maschinen und der so gesunde, vor allem hier in Deutschland, so gesunde Mittelstand ist das Segment oder ist der Bereich, der unter genau diesen Rationalisierungen leidet und das können wir nicht zulassen. Daher unsere Auffassung, das Thema Lebensmittel, das Thema Landwirtschaft, das Thema Gentechnik und Transparenz in einer wirklich ganzheitlichen und zukunftsorientierten Sichtweise wahrzunehmen. Wir wollen Vielfalt auf dem Teller bieten, das heißt gegen vereinheitlichte Lebensmittel. Der Verbraucher soll auch hier bei der Auswahl am Supermarktregal noch seine Produkte selber auswählen können, nicht nur jetzt in unserem Fall eine Spaghetti und eine Fusilli, sondern da soll auch noch ein Dinkelprodukt mit dazu, soll ein Vollkornprodukt mit Ei, ohne Ei. Also auch hier wollen wir in der Sortenfrage bei unseren Nudeln eine möglichst große Auswahl bieten. Wir wollen eine Unabhängigkeit von den Saatgut-Multikonzernen. Wir wollen eine regionale Wertschöpfung, wann immer das möglich ist. Wir wollen Verbraucher informieren und das Bewusstsein auch für Lieferanten und für alle unsere Partner schärfen. Und das alles, weil wir auch in Zukunft noch eine natürliche Nudel anbieten wollen, die mit verschiedenen Zutaten auch hergestellt wird. Wir wollen mit diesem Weg, den wir eingeschlagen haben, auch die Artenvielfalt schützen, weil wie vorhin angesprochen, wenn wir auch hier später nur noch Soja und Mais auf unseren Feldern haben, dann gibt's keine Artenvielfalt mehr. Und es ist immer wieder erstaunlich, was es doch noch so gibt. Wir haben in Trochtelfingen bei uns im Schwesterwerk Alpgold einen Kräutergarten auf über einem Hektar. Der liegt auf circa 750 bis 800 Metern Höhe. Sehr steinige und karge Böden und dort wachsen doch noch über 1000 verschiedene Pflanzen und Kräutersorten, haben auch einen Wildbienenkasten, den es sehr gut geht und da zeigt sich einfach immer wieder, dass die Vielfalt, die wir heute auf unseren Feldern haben, nicht mehr so groß ist, wie das, was eigentlich möglich ist, wie das, was verschiedene Saatgutbanken anbieten können. Und wir wollen zumindest unsere Vielfalt auf diesem Stand halten, wie wir ihn jetzt haben, oder möglichst sogar noch ausdehnen. Wir versuchen unsere Entscheidungen immer abzuwägen mit diesen Gesichtspunkten. Wir übernehmen auch zivilgesellschaftliche Verantwortung, indem wir genau wie unser Produkt, die Nudel, auch am täglichen Leben teilhaben wollen und teilnehmen wollen. Und der Umweltschutz und die nachhaltige Lebensmittelproduktion sind bei uns im Management-Handbuch sehr fest verankert und die Verantwortung liegt komplett bei der Geschäftsführung. Dann kommen wir zur Kennzeichnung der Produkte. Also es ist noch nicht lange möglich, mit Hilfe dieses Zeichen, das ohne Gentechnik-Zeichen, die Produkte zu kennzeichnen. Als die Möglichkeit gegeben war, als die Frau Aigner dieses Siegel durchgebracht hat oder beziehungsweise mit Unterstützung des Flocks dieses Siegel auf den Weg gebracht hat, waren wir eine der ersten Firmen, die sich dazu entschlossen hat, unser Produkt auch damit auszuzeichnen. Wir waren damals war es noch mein Vater, der vor 2 Jahren ja leider verstorben ist, war damals wirklich Vorreiter und hat ohne groß zu zögern entschlossen, okay, wir treiben das mit voran, wir wollen Gründungsmitglied werden und wir wollen uns diesem Thema auch annehmen. Und wenn so eine Möglichkeit gegeben wird, in einem Verbund mit anderen Unternehmen wirklich hier auch Verbraucher zu informieren, dann ist es genau das, was wir uns auch auf die Fahnen schreiben wollen und was wir machen. Wie gesagt, unsere Markenprodukte hier auf der linken Seite oder auf der linken Seite von dieser Folie sind einige abgebildet, werden komplett mit dem ohne Gentechnik-Siegel ausgezeichnet und in unseren Werken wird ausschließlich Gentechnik freier. Das heißt, hier für uns gilt immer eine 0,0 Toleranzregel. Bei uns in den Werken hat keine Gentechnik was zu suchen. Wie wir das, oder beziehungsweise zuerst auf die Definition des GVO-Freisiegels kurz einzugehen. Wie gesagt, für uns bedeutet Gentechnikfreiheit 0,0%. Die rechtlichen Vorschriften sind so, dass man bei einem Anteil gentechnisch veränderten Organismen im Produkt über 0,9% ist es eine positive Deklarationspflicht. Bei einer neutralen, das heißt, die Hersteller müssen nichts ausloben bezüglich der Gentechnik, bedeutet, dass zwischen 0,1 und 0,89% ist diese neutrale Kennzeichnung. Und um dieses Siegel, dieses ohne Gentechnik-Siegel auf die Produkte anbringen zu dürfen, bedarf es einem Anteil von GVO von kleiner 0,1%. Und das Ziel ist immer, auch von allen Mitgliedern im Verband, dass wir die 0,0% erreichen. Dafür bedarf es natürlich eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeit, nicht nur bis zur Mühle oder bis zum vorgelagerten Verarbeitungsschritt, sondern die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein bis zum Saatgut. Unser Spruch oder beziehungsweise unsere Philosophie, an der wir uns immer entlanghangeln, ist: vom Saatgut bis auf den Teller wollen wir die komplette Nahrungskette, unsere komplette Herstellungstiefe auch transparent haben. Was die gentechnikfreie Erzeugerkette jetzt speziell im Bereich Durum, was ja der Hauptrohstoff bei den Nudeln ist, also ein Hartweizen. Nudeln werden in der industriellen Herstellung nicht wie im Hausgebrauch mit Weichweizenmehl, sondern mit einem etwas klebereichen Hartweizen hergestellt. Und was das für diese 100%ige Rückverfolgbarkeit bedeutet, darauf möchte ich jetzt eingehen. Zunächst mal, der Durum ist eine Sorte, das werden Sie alle wissen, das besondere klimatische Verhältnisse braucht, relativ warme Bedingungen und eine Trockenheit mindestens 4 Wochen vor der Ernte. Zum Beispiel Sachsen ist eine Region, wo der Durum gut angebaut wird, in guten Qualitäten auch. Für uns natürlich sehr schön, weil wir deshalb auch hier unseren Durum überwiegend beziehen können. Aber der größte Anteil an Durum wird in USA und in Kanada angebaut. Wie wir vorhin gehört haben, Regionen, die jetzt nicht gerade, wo es eigentlich von GVO wimmelt. Und aus dem Grund haben wir uns vor 3 Jahren, als wir das Zeichen dann auch auf die Packung gedruckt haben, haben wir uns entschieden, wir wollen keine Ware mehr aus Übersee. Wir beziehen alles aus Europa und wollen auch hier noch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen einhalten, denn wir kriegen das auch heute noch mit, man informiert sich da ja immer wieder. Die Schiffe, die aus Kanada und aus den USA kommen, haben immer, also zu 99% der Fälle Verunreinigungen mit GVO-Mais oder GVO-Soja. Auch wenn es den Hartweizen noch nicht als solches, als gentechnisch veränderte Pflanze gibt, ist die Gefahr riesig, dass bei einem Schifftransport oder auf den Transportwegen Verunreinigungen stattfinden. Und das lehnen wir ab aufgrund der 0,0-Toleranz und beziehen unseren Rohstoff für Risa, für unsere Werke Risa hier aus der Region, soweit es möglich ist. Teile kommen noch aus umliegenden Ländern, aber komplett EU-Ware und wir arbeiten da sehr eng zusammen mit unseren Partnern und haben wirklich die Möglichkeit, unsere Rohstoffe, wenn sie bei uns im Silo angeliefert werden, wirklich auch bis auf Saatgut zurückzuverfolgen. Wir legen da noch einen Moment. Wir legen hier sehr großen Wert auf eine vertrauensschaftliche Partnerschaft mit unseren Lieferanten. Wir wollen langjährige Partnerschaften eingehen und müssen da aber natürlich auch ein Stück weit dies kontrollieren, weil wir natürlich auch ein Risiko eingehen mit unseren mit der Auslobung und wir kontrollieren, aber vertrauen gleichzeitig und das ist der Grundstein unserer Durum-Beschaffung. Gut. Ja, der zweite Rohstoff, der sehr in großem Stil bei den Nudeln verarbeitet wird, ist das Ei. Wir verarbeiten täglich circa 200 bis 300.000 Eier und auch hier ist natürlich ein ganz zentrales Thema, was bekommen die Legehennen als Futter. Hier der Hauptbestandteil von Futtermittel für Hennen ist Soja, ist Mais und das ist natürlich ein Riesenthema, hier auch die gentechnikfreie Lieferkette zu gewährleisten und da ist es umso wichtiger, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, die gleiche Philosophie vertreten. Und mit langjährigen Partnern, wo man zusammen wachsen kann und wo man zusammen sich auch an den Tisch setzen kann und verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren. Wir haben schon einige Schritte gemacht. Wir haben Erzeuger, die rein für uns die Futtermittel anbauen und können so gewährleisten, dass auch in diesen sehr heiklen Produkten keine Gentechnik vorkommt. Ja, hier noch kurz eine Grafik, das hatte ich jetzt vorhin schon kurz angesprochen. Die Anbauregionen, die für uns eigentlich die wichtigsten sind in Deutschland, sind hier in den neuen Bundesländern, auch vor allem Sachsen. Und dann kommt noch ein Teil unseres Hartweizens aus Frankreich, aus dem Zentralfrankreich. Auch hier sind wir in persönlichen Kontakt mit den Erzeugergemeinschaften und genau, das sind so unsere Hauptbezugsquellen. Die gentechnikfreie Erzeugerkette bildlich dargestellt, das ist jetzt vielleicht nicht so gut sichtbar, aber das können Sie sich dann ja in Ruhe nochmal durchschauen. Hier ist nochmal aufgezeigt, die verschiedenen Komponenten, die zur Nudelherstellung benötigt werden und was dazu gemacht werden muss, um sie bis zum Kunden, bis ins Regal zu bringen, also quasi vom Saatgut auf den Teller bildlich dargestellt. Ja, unsere Herausforderungen beziehungsweise auch die Verantwortung, der wir uns annehmen müssen, ist, dass die Vorgaben von Seiten Politik sehr schwammig sind, oft ausgelegt werden können und dass auch natürlich die GVO-Industrie, die eine sehr starke Lobby hat und von dem her nicht immer neutrale Informationen kommen können. Und das Vertrauen der Verbraucher in die Politik ist zunehmend gering. Daher ist die Haltung der Verbraucher zwar eine grundsätzliche Ablehnung der Gentechnik in den Lebensmitteln, aber eigentlich weiß gar niemand so richtig, was denn damit verbunden ist. Es ist irgendwie eine negative Behaftung des Wortes Gentechnik beim Verbraucher da, aber in der Tiefe beschäftigen sich die allerwenigsten mit dem Thema, und das ist die Verantwortung, der wir als Industrie, als Verband und auch als Aktionsbündnisse uns annehmen müssen. Wie gesagt, Aufklärungsarbeit an Verbraucher von Seiten Politik gibt es praktisch nicht. Es gibt jetzt vom Flock oder von solchen Initiativen, wie wir sie heute zusammen oder wie wir heute zusammen sind, gibt es viele Ansätze, aber die Politik an sich macht relativ wenig. Deshalb ist Eigeninitiative gefragt, auch von jedem Einzelnen. Wir verwirklichen das so, dass wir Veranstaltungsserien auch anbieten. Wir haben sogenannte Tafelrunden, in denen wir regelmäßig informieren, in denen wir in Podiumsdiskussionen auch Endverbraucher einladen und so das Thema in die Masse tragen wollen. Wir versuchen auch kontrovers zu diskutieren, wobei es natürlich immer schwierig ist, jemand von der Gentechnikindustrie zu so einer Veranstaltung einzuladen, aber da geben wir uns immer Mühe. Unsere Zielsetzung ist, Aufklärung durch Information, Bewusstsein schaffen und Inhalte und Hintergründe zu vermitteln. Wir wollen vor allem lokal und regional und in der Fachpresse wollen wir Verbraucher erreichen, und zwar direkt die Verbraucher. Wir wollen auch Gruppen in der Zivilgesellschaft wie Schulen oder sonstige soziale Einrichtungen, Verbände, Volkshochschulen direkt ansprechen und so versuchen, immer gleich eine größere Gruppe an Leuten zu erreichen. Ja, weil, wie gesagt, Lebensmittel zu produzieren hat ganz viel mit Verantwortung zu tun, und deshalb ist es unsere Verpflichtung, die Kunden und die Verbraucher damit ins Boot zu holen und das Gesundheitsbewusstsein zu stärken. Denn wenn man sich überlegt, in Deutschland sind die Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel noch immer die geringsten in der ganzen EU. Und das ist ein Fakt, der eigentlich nicht tragbar ist für ein Land, das doch eigentlich ganz gut dasteht und die Lebensmittel aber so eine geringe Wertschätzung genießen. Und da gilt es anzusetzen und da gilt es auch, die Verbraucher zu sensibilisieren. Ja, wie tun wir das? Ich will jetzt noch ein paar Handlungsbeispiele aufzeigen, wie das bei uns in der Praxis umgesetzt wird. Wie gesagt, in der gläsernen Produktion ist die direkte Kundenansprache gegeben. Wir geben einen Einblick in die täglichen Vorgänge. Wir kommunizieren ehrlich und offen, vermitteln Informationen bezüglich Rohstoffe, Herkunft, beantworten auch Fragen dazu, ganz offen und ehrlich und kompetent. Und wir zeigen auch die Menschen, die hinter der Nudelherstellung stehen. Wir zeigen, dass die Produktion sauber ist, dass es hier wirklich keinen Grund zur Besorgnis gibt, wenn man das später auf dem Teller hat. Und das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich die Riesaer Nudeln noch besser schmecken, wenn sie dann auf dem Teller liegen, weil man einfach ein gutes Gewissen beim Essen haben kann. Ja, weitere Nutzung unseres Kundenzentrums ist natürlich auch, unsere Vertriebspartner hier mit ins Boot zu holen, auch unsere Lieferanten. Wir spezialisieren uns auf alle Personen, die Interesse an der Nudel haben. Vertriebspartner wollen wir so natürlich auch zu uns gewinnen, um sie zu schulen, um auch hier nochmal eine Sensibilisierung vorzunehmen für das Thema Gentechnik, für unsere Produkte, damit sie dann später im Supermarkt auch besser beraten können. Wir sehen uns als Testmarkt für bestehende und für neue Produkte. Wir präsentieren unser Gesamtsortiment. Wie gesagt, wir wollen auch eine Vielzahl anbieten. Allerdings ist es immer schwierig, die Regale so auszureizen am Supermarkt, dass wir unser komplettes Sortiment unterbringen. Deshalb, wenn man zu uns kommt, sieht man, was wirklich alles machbar ist und was bei uns produziert werden kann. Wir geben Küchentipps für Gastronomiekunden in unserem Kochstudio wollen auch hier nochmal, wir haben ein Kochstudio, wo Privatpersonen, wo Gruppen sich anmelden können, zu Kochshows, zu Kochkursen, leben auch hier nochmal das gute Essen vor, zeigen, wie man sich einfach mit wenigen Handgriffen daheim eine gute, gesunde Portion Nudeln kochen kann oder auch mal eine Kartoffel. Also da sind wir gar nicht so fokussiert auf die Nudeln. Und so sehen wir uns als Teigwaren Riesa als Art Besucherzentrum und in dem wir unsere Teigwarenkompetenz aufzeigen. Genau. Jetzt noch ein Beispiel von der Schwäbischen Alb, ein Projekt, das wir vor mittlerweile über 10 Jahren angestoßen haben. Damals war der Hintergrund, dass bei uns in Süddeutschland war eigentlich früher ein Gebiet, in dem überwiegend Dinkel angebaut wurde. Der wurde über die Jahre dann vom Weichweizen verdrängt und das ist eine Entwicklung, die eigentlich Hildegard von Bingen schon damals gesagt hat, dass der Dinkel ein gesundes Getreide ist, auch ein nährreiches Getreide für Weizenallergiker, also keine Zöliakiekranken, aber Weizenallergiker, da gibt es ja einen kleinen Unterschied, ist Dinkel eine Alternative, wenn es eine ungekreuzte Sorte ist. Und deshalb haben wir in 2002 angefangen mit unserem Schwäbischen Albdinkelprojekt. Hier haben wir insgesamt, mittlerweile sind es 40 Landwirte, die direkt für die Nudelproduktion den Dinkel anbauen. Die sitzen alle im Umkreis von maximal 50 Kilometer. In diesem Projekt ist auch eine Mühle mit drin, sodass der Dinkel, wenn er in der Produktion angeliefert wird, maximal 50 Kilometer Transportweg hinter sich hat. Und die Landwirte haben sich auch bereit erklärt, noch über diesen Dinkel hinaus einige Maßnahmen zu ergreifen. So wurden zum Beispiel Blütenstreifen am Ackerrand angelegt. Es wird eine bestimmte Fruchtfolge eingehalten und Pflanzenschutzmittel sind ausgeschlossen. Und so, es werden immer wieder stichprobenartig neutrale Kontrollen durchgeführt. Heute sind die Landwirte sogar allesamt Bioland zertifiziert. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, das so unser Gesamtengagement auch widerspiegelt. Was Ähnliches versuchen wir mit dem Gelbweizen, wie ich gesagt habe, da der Hartweizen nach wie vor eine Getreidesorte ist, die in großen Teilen Deutschlands nicht in der Qualität angebaut werden kann, wie wir das gerne hätten oder wie wir es für die Teigwarenproduktion auch brauchen, sind wir auch ständig auf der Suche nach Alternativen, sind zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Kaiserling-Institut haben wir uns in die Forschung begeben und forschen zum Beispiel momentan an einem Gelbweizen oder auch versuchen den Hartweizen in einer biodynamischen Züchtung weiterzuentwickeln, dass er langfristig bei uns in Deutschland oder eben hier in Deutschland und auch auf der Schwäbischen Alb angebaut werden kann. Und sind da jetzt auf eine Sorte gestoßen, die an der Universität Hohenheim gezüchtet wurde. Das ist der sogenannte Wintergold, das ist eine Hartweizensorte, den wir momentan auch bei uns versuchsmäßig anbauen und uns da sehr viel davon versprechen. Also wir versuchen auch unsere Erzeugerkette, unsere Herstellungstiefe regional zu halten und sind da auch aktiv dabei, diese Regionalität zu forcieren. Hier noch einige Handlungsbeispiele, was wir über die Nudel hinaus machen. Wie gesagt, wir sind aktiv in der Verbraucheraufklärung. Auch das Thema Biodiversität, gerade der angesprochene Kräutergarten ist hier ein sehr schönes Beispiel. Und zum Beispiel mit dem BUND haben wir hier auch einen Flyer für Schmetterlinge gemacht, was jetzt vielleicht mit der Nudel nicht unbedingt den direkten Zusammenhang hat. Aber es soll einfach die Artenvielfalt muss im Mittelpunkt stehen. Hier wird aufgeklärt über verschiedene Schmetterlingsarten. Was Ähnliches haben wir haben wir auch für Insekten allgemein und wollen da einfach auch den Verbrauchern die Möglichkeit geben, sich über weitergehende Themen noch zu informieren und arbeiten da auch sehr eng mit Partnern zusammen, die jetzt, glaube ich, auf der nächsten Folie oder auf der übernächsten aufgeführt sind. Nein, gehen Sie nochmal zurück, dann machen wir das am Ende. Genau. Ein Projekt, das wir auch sehr gerne und mit Stolz machen, sind die Europa Mini-Köche. Das sind unsere sogenannten Riesauer Macaronis. Sind kleine Kinder im Alter zwischen 10 und 13, 14 Jahren, die sich hier anmelden können. Und das Ziel ist eine berufsvorbereitende Ausbildung. Das ist quasi eine schulbegleitende Ausbildung mit Kursen, die über 3 Jahre geht, wird auch mit einem IHK-Zertifikat beendet. Und die Riesauer Macaronis lernen vom Kartoffelsäen übers Kartoffelschälen, Kochen, über Tischetikette, über Service und ja, die lernen quasi die gesamte Herstellungstiefe von Lebensmitteln, wie man sie zubereitet, wie man sich verhält, Hygienevorschriften einhält. Das soll den Kleinen mitgegeben werden und so versuchen wir schon, die Kinder hier an eine gesunde Ernährung heranzuführen. Wir machen jetzt vergangenes Wochenende, wenn es vielleicht jemand mitbekommen hat, vielleicht war sogar jemand da, haben wir einen Markt gehabt mit verschiedenen regionalen Ausstellern, unser Adventsmarkt. Es waren dann insgesamt 30 externe Aussteller aus der Region und auch hier wieder die Leute sollen kommen und lernen, die Lebensmittel wertzuschätzen. Wir waren letztes Jahr Gastgeber in Riesa von der Mitgliedsversammlung des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik. Wir bieten Filmvorführungen an zum Thema Gentechnik, zum Thema Agrogentechnik. Und wir hatten auch in der Vergangenheit schon Großveranstaltungen mit den alternativen Nobelpreisträgern Percy Schmeiser oder Vandana Shiva, die eben im Bereich Gentechnik schon viel geleistet haben und alle Veranstaltungen sind öffentlich, jeder darf kommen, jeder soll kommen und sich informieren. Ja, wir sind natürlich auch Mitglied in verschiedenen Netzwerken, sind wie schon öfter gesagt, Gründungsmitglied im FLOG, wir sind Mitglied in der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller, die Erzeugergemeinschaft Römerstein, das ist die Erzeugergemeinschaft, die den angesprochenen Dinkel für uns anbaut, das Institut, das für uns die Saatgutzüchtung durchführt. Wir kooperieren sehr eng mit Landwirtschaftsämtern, mit dem BUND, wir sind Unterstützer vom Infoportal keinegentechnik.de und der Naturschutzbund ist uns sehr eng verbunden und so kooperieren wir natürlich auch mit vielen Herstellern, die unseren Weg auch mit eingeschlagen haben und versuchen da auch eine starke Lobby gegen die Gentechnik durchzusetzen und ja, ich denke, das bedarf noch einiges an Zeit und vor allem ist es jetzt die Zeit, wo man die Verbraucher informieren muss, bevor es zu spät ist, denn wenn die Gentechnik mal auf unseren Feldern ist, dann ist sie so schnell oder gar nicht mehr wegzukriegen und da müssen wir alles tun, um das zu verhindern. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.